Obrigkeit im Römer 13. Der letzte Teil ist auch schon ein paar Tage her, aber ihr erinnert euch sicher alle ausführlich daran. Für die, die sich nicht daran erinnern, ich werde einen kleinen Rückblick machen. Im heutigen Teil zieht der Paulus eigentlich praktische Konsequenzen daraus, was die Unterordnung genau eben gerade in Bezug auf die staatliche Struktur bedeutet. Wichtig ist dabei, dass wir uns die Grundlage im Hinterkopf halten, dass eben die ganze Schrift uns etwas zu sagen hat. Dass nicht nur die Stellen, die uns etwas zu sagen haben, sondern auch die Stellen, die uns vielleicht nicht gerade so passen. Weil die ganze Schrift vollkommen und gut ist. Und darum werden wir heute auch verschiedene Beispiele aus der Bibel anschauen, wie Unterordnung aussieht. Also wir werden einige Sachen auszugsweise anschauen und es hilft, wenn man vielleicht die Bibel zur Hand hat, um das dann auch anschlagen oder in den Notizen schreiben, um dann daheim nachzulesen. Wir werden jetzt gerade Römer 13, 5 bis 8 zusammen lesen. Darum ist es notwendig, sich unterzuordnen, nicht allein um des Zorngerichts, sondern auch um des Gewissens willen. Deshalb zahlt ihr ja auch Steuern, denn sie sind Gottes Diener, die eben dazu beständig tätig sind. So gebt nun jedem Mann, ihr schuldig seid, Steuern, dem die Steuer, Zoll, dem der Zoll, Furcht, dem die Furcht, Ehre, dem die Ehre gebührt. Seid niemandem etwas schuldig, außer dass ihr einander liebt. Denn wer den anderen liebt, hat das Gesetz erfüllt. Darum ist es notwendig, sich unterzuordnen, nicht allein um des Zorngerichts, sondern auch um des Gewissens willen. Das letzte Mal haben wir gesehen, dass der Paulus mit der Obrigkeit nicht einfach nur einzelne Personen bezeichnet, das ist nicht einfach nur der kaiserische Obrigkeit, sondern er bezieht sich da auf Gottes eingesetzte Struktur. Wenn wir also von Unterordnung reden, dann unterscheidet sich das Wesen von der Unterordnung nicht vom Wesen von der Unterordnung in anderen Strukturen, die Gott eingesetzt hat. Zum Beispiel in der Gemeinde oder in der Familie, in der Ehe, die Beziehung zwischen Mann und Frau, wo es ja auch immer wieder um das Thema Unterordnung geht. Also das Wesen von der Unterordnung unter dem Staat unterscheidet sich nicht im Wesen von der Unterordnung in den anderen von Gott gegebenen Strukturen. Und damit ist auch die Aussage von Paulus automatisch nicht an historische, politische Begebenheiten gebunden. Und das ist ganz wichtig, weil es gibt auch Leute, die sagen, ja, das gilt heute nicht mehr für uns, weil die politischen Umstände sind ja ganz anders heute. Nein, die Aussagen sind generell und unabhängig von der politischen Struktur. Ob wir jetzt im Kaiserreich leben oder in einer Demokratie. Der Grundsatz gilt eigentlich. Gott hat die Obrigkeiten eingesetzt als seine Diener. Zu einem ganz bestimmten Zweck, nämlich um am Ende seine Gnade in der Welt zu offenbaren. Wir haben aber auch das letzte Mal gesehen, wie selbst die gottlose Obrigkeit immer noch Ausdruck von Gottes Langmut und Gnade mit dieser Welt ist. Und wie Gott die Obrigkeit braucht, um eben sein Zorngericht auch in die Welt zu bringen, um das Böse zu bestrafen. Weil Gott ist nicht egal, dass Böses in dieser Welt ist. Eine Unterordnung unter die Obrigkeit ist also nicht einfach nur wegen der Angst vor dem Zorngericht nötig. Also ich habe Angst, ich werde bestraft, darum unterordne ich mich jetzt. Das ist schon mal ein guter Grund, aber es ist nicht der Hauptgrund, sondern für uns Christen gilt der zweite Grund. Wegen dem Mitwissen oder dem Gewissen darum, was der Wille Gottes mit der Obrigkeit eben ist. Dass Gott eben die Obrigkeit eingesetzt hat für einen Zweck. Und darum ist eben auch die Auflehnung gegen die Obrigkeit nicht einfach etwas Harmloses, nicht einfach etwas, was man auf die leichte Schulter nehmen könnte, sondern es beinhaltet automatisch eben auch die Auflehnung gegen Gott. Unterordnung ist für den Paulus also eine Notwendigkeit, oder er beschreibt das da vom Griechischen mit Zwang. Wir können uns eigentlich gar nicht dagegen stellen. Und das kommt nicht einfach aus seinem eigenen Idee raus. Ich habe jetzt da eine Idee, die ich da den Christen in Rom mitgibt. Nein, das hat einen ganz biblischen Zusammenhang. Und wir haben das letzte Mal angeschaut, wie der Paulus das am Beispiel von Jesus anschaut. Wie Jesus sich untergeordnet hat, unter die Obrigkeit. Und wie Jesus damit eben das Gute gemacht hat und damit eben das Böse durchs Gute überwunden hat. Und so ist Römer 13 nur mit dieser breiten Sichtweise vom ganzen biblischen Zeugnis zu verstehen und auch für die Praxis anzuwenden. Wir können die paar Verse nicht aus dem Kontext herausnehmen und versuchen, uns jetzt eine Staatstheologie zusammenzuzimmern, sondern wir müssen das ganze Wort anschauen. Und ich habe jetzt etwa 7 Beispiele rausgesucht, wo wir durchgehen können, und ich habe das gekürzt auf 3,5 für euch, dass ihr dann rechtzeitig zum Mittag kommt. Könnt mir nachher danken dafür. genau. Und ich werde dem einfach mal nachgehen, wie zeigt die Bibel uns auf, was Unterordnung ist. Wie wird Unterordnung durch die ganze Bibel durchgelebt? Und ich fange mit dem eindrücklichsten Beispiel an, mit dem Beispiel, das ich euch auch mitgeben will, als Aufgabe für daheim, geht am David und dem Saul mal nach. Geht am David und dem Saul mal nach, wie der David mit der tyrannischen Obrigkeit vom Saul umgeht. Wie er sich dort unterordnet. Wir lesen im 1. Samuel 24, 5-8 oder auch dann im 1. Samuel 26, 10-11 von ganz speziellen Begebenheiten. Da ist der David verfolgt vom Saul. Der Saul will ihm als Lebendiger. Und der David, das ist der gesalbte König von Israel. Das ist eigentlich sein Nachfolger, der legitime Obrig. Und jetzt ist aber der Saul halt doch noch am Leben und er geht ihm als Lebendiger. Und jetzt steht der David vor dem Saul und er hat die Möglichkeit, das Problem zu erledigen. Er hat die Möglichkeit, ein Schwerthieb und dann habe ich das Problem los. Dann ist der Tyrann weg. Und seine Diener kommen auf ihn zu und sagen, mach's doch endlich, was wartest du noch? Und dann lesen wir die Antwort von David, die sehr eindrücklich ist. Weiter sprach David, so wahr der Herr lebt, sicherlich wird der Herr ihn schlagen. Oder seine Zeit wird kommen, dass er stirbt oder in einem Krieg ziehen und umkommen. Der Herr aber lasse es fern von mir sein, dass ich meine Hand an den Gesalbten des Herrn lege. Gott wird selber für Gerechtigkeit sorgen. Das ist die tiefste Überzeugung von David. Gott wird richten. Gott wird seine Wege haben, um das Problem zu beseitigen, wenn es an der Zeit ist. Aber ich werde mich sicher nicht daran versündigen. Ich werde keine Hand an den anlegen, der von Gott aus erwählt worden ist. Der Saul war ja auch von Gott eingesetzt gewesen. Und ist in dem Sinn auch Diener Gottes gewesen. Es ist Gottes Problem, ihn zu beseitigen, weil Gott hat ihn ja auch eingesetzt. Und da sehen wir eine tiefe Überzeugung von David. Wir können aber weitergehen im Alten Testament, der Daniel und seine Freunde. Und ich gehe nur auf ein Beispiel ein, weil sonst haben wir zu lang. Und das erste Beispiel ist das mit dem Fleischessen. Und wie hat Daniel reagiert dort? Ist er aufgestanden, hat einen riesen Aufstand gemacht und ich esse sicher nicht, lass mich in Ruhe. Nein, er ist zu dem Kämmerer gegangen und hat ihn gebeten, dass er nicht muss essen. Und er hat eine Wette mit ihm eingegangen, hat gesagt, prüf es 10 Tage lang, schau, was passiert. Und nachher mach, was dir aus dem Fazit heraus am besten sieht. Also der Daniel hat nicht einfach irgendwie einen Aufstand gemacht, sondern er hat auf Gott vertraut, dass Gott ihm die Wege wird eröffnen, dass er sich nicht muss versündigen. Und das ist ganz spannend im Leben von Daniel, dass der Daniel sich ja auch an dem Reich politisch beteiligt hat. Und das ist jetzt wahrhaftig nicht sein Lieblingsreich gewesen, wahrscheinlich. Immerhin ist er ja verschleppt worden. Wir sehen das auch beim Daniel, ein ganz spannender Umgang mit der Obrigkeit, selbst im Widerstand. Dann kommen wir zu Jesus, ins Neue Testament über. Wie ist Jesus mit der Obrigkeit umgegangen? Und das Erste, wenn wir mal anschauen, ist Lukas 13, 32. Lukas 13, 32, da kommen die Leute auf Jesus zu und sagen, flüchte von da, der Herodes wird dich umbringen. Und dann sagt Jesus etwas ganz Spannendes. Er sagt, sag dem Fuchs. Ziemlich deutlich. Der Herodes, der Fuchs, sagt Jesus zu ihm. Und was meint jetzt Jesus, wenn er das sagt? Es ist noch wichtig, dass er nachher sagt, ich werde meinen Auftrag weiterführen und ich werde nach Jerusalem gehen. Und Fuchs, das würde man heute ja eher so als hinterhältig anschauen, so vom deutschen Sprachgebrauch. Aber eigentlich ist das früher eher so etwas, wo keine Autorität hatte. Ein Fuchs war etwas Unnützes gewesen. Etwas Sinnloses, etwas so. Also in dem Sinn sagt Jesus dort, Herodes hat keine Autorität über mich. In meinem Auftrag, ich habe meinen Auftrag von Gott und ich werde den Auftrag weiterführen. Und es ist auch noch spannend, wenn man diese Stelle anschaut, dass der Herodes ja dort gar keinen Befehl rausgibt, sondern es sind ja Leute, die sagen, der Herodes will dich umbringen. Der Herodes hat ja eigentlich nie mit Jesus geredet dort. Und so sagt eigentlich Jesus, hey, das hat keine Autorität, was ihr sagt. Ich muss meinen Auftrag ausführen. Dann sehen wir Jesus im Matthäus 17, 26, wo ein Tempelsteuereintreiber kommt und sagt, ja, zahlen die dann keine Steuern? Ganz spannend ist die Geschichte. Das haben wir nicht mit der weltlichen Obrigkeit zu tun, sondern mit der geistlichen Obrigkeit. Die Tempelsteuer ist nicht an die Römer gezahlt worden. Und darum müssen wir das auch in diesem Kontext anschauen. Was sagt Jesus dort? Ja, eigentlich müssten wir keine Steuern zahlen. Ja, warum? Ist ja logisch, Tempelsteuer sind an Gott gezahlt worden. Jesus ist Gott. Muss er sich selber Steuern zahlen? Ist eigentlich unlogisch. Und trotzdem sagt er, damit nicht irgendwie ein Aufstand passiert oder Anstoß erregt wird, machen wir es jetzt halt gleich. Aber eigentlich hätte die Tempelsteuer nicht bezahlt werden müssen. Oder Jesus vor dem Pilatus, den wir auch letztes Mal schon angeschaut haben, im Johannes 19,11 sagt Jesus zum Pilatus, du hättest gar keine Vollmacht über mich, wenn sie dir nicht von oben her gegeben wäre. Obrigkeit, die Vollmacht von der Obrigkeit ist von Gott gegeben. Darum hat der, welcher mich dir ausliefert, größere Schuld. Und das ist ganz spannend, was Jesus da macht. Er zeigt am Pilatus, dass er eigentlich etwas Unrechts macht. Er wird Schuld auf sich laden. Trotzdem geht Jesus den Weg von der Unterordnung. Trotzdem lehnt er sich nicht auf und sagt, ich nehme dir jetzt die Vollmacht. Ich kann dir die Vollmacht auch wieder nehmen. Sondern er sagt, ich gehe ans Kreuz. Und wir dürfen so dankbar sein, dass Jesus das gemacht hat. Dass Jesus sich dort nicht aufgelehnt hat. Dann kommen wir noch zum Paulus, weil der Paulus schreibt ja da auch im Römer 13, wie ist denn der Paulus umgegangen mit der Obrigkeit? Apostelgeschichte 24, 26 sehen wir zum Beispiel, wo er in Gefangenschaft war, wo der Felix von ihm Bestechungsgeld erwartet. Und der Paulus könnte mit einer kleinen Zahlung ganz viel Mühsal ersparen. Aber er macht es nicht, weil es Unrecht ist. Also er lässt sich nicht von einer Obrigkeit in Unrecht zwängen. Aber er ist auch bereit, Konsequenzen zu tragen. Er hat eine längere Zeit in Gefangenschaft und ist dann sogar auf Rom deportiert worden. Und dann finden wir Apostelgeschichte 23, 3 bis 5, eine ganz spannende Sache, die uns wieder an Jesus ein bisschen erinnert, vor der geistlichen Obrigkeit, vor dem hohen Priester. Der hohe Priester schlägt ihn und dann reagiert der Paulus ziemlich harsch und er sagt, du getünchte Wand. Was ist mit getünchter Wand gemeint? Eine Wand, die getünkt ist, da ist irgendwie eine grusige Wand und da tut man etwas drüber malen, dass man nicht sieht, was dahinter ist. Das ist eigentlich eine Falschheit, die der Paulus da zeigt. Und er sagt nachher auch, warum? Weil er das Gesetz eigentlich nicht befolgt. Er hat nicht das gemacht, was im Gesetz steht, aber hat sich eigentlich ein Richter gemeint. Und so zeigt er eigentlich der geistlichen Obrigkeit da eine Gesetzesverfehlung auf. Und das sehen wir auch im Galater 2,14, wo der Paulus zum Beispiel den Petrus korrigiert und sagt, hey, da hast du nicht recht gehandelt. Also wir sehen da, in dieser Unterordnung unter der Obrigkeit ist durchaus auch ein Benennen von Schuld und von Verfehlung dran. Und dann sehen wir auch, dass der Paulus das Bürgerrecht, das er vom Römischen Reich hat, in Anspruch nimmt. Also er unterordnet sich auch in dem, er sein Recht wahrnimmt. Und an anderen Stellen flüchtet und entzieht sich der Paulus auch der Obrigkeit. Also wir sehen ganz viele Beispiele jetzt aus der Bibel und es gibt noch etwa 200 andere, die wir jetzt nachgehen können. Aber wir wollen jetzt mal anschauen, ja, was können wir jetzt zusammenziehen aus diesen wenigen Beispielen, die wir jetzt angeschaut haben. Was zeigt uns das biblische Zeugnis für die Unterordnung? Wo fordert uns das auch raus? Und ich habe 7 Punkte, die ich kurz durchgehen möchte, bevor wir dann zu den ersten Versen kommen. Und der erste Punkt ist, die Obrigkeit ist durch ihren Vollmachtsmissbrauch nicht einfach illegitim. Wir haben das beim Saul gesehen, wir haben das beim Jesus Herodes gesehen, wir haben das beim Pilatus gesehen. Die haben ihre Autorität und ihre Vollmacht nicht einfach verloren, weil sie sie missbraucht haben. Aber sie müssen Rechenschaft ablegen. Die Obrigkeit hat darum für ihren Missbrauch von der Vollmacht auch vor Gott Verantwortung abzulegen, weil sie Diener Gottes sind. Jesus sagt das im Johannes 19,11, der Pilatus ladet Schuld auf sich. Und er wird sich müssen zur Rechenschaft ziehen vor Gott eines Tages dafür. Drittens, ein Fehlverhalten von der Obrigkeit kann und darf in Liebe aufgezeigt werden. Der Paulus hat das gemacht, Jesus hat das gemacht, der David hat das beim Saul auch gemacht. Du hast nicht recht gehandelt. Er hat auf etwas hingewiesen. Aber das ist in Liebe und eben Unterordnung passiert. Dann viertens, eine Flucht oder Entzug von der Obrigkeit ist durchaus auch ein legitimes Mittel für uns. Dass wir flüchten von einer Obrigkeit, die uns bedrängt. Der Paulus hat das gemacht, Jesus hat das gemacht als Kind vor dem Herodes, als er auf Ägypten geflüchtet ist. Fünftes, obwohl wir als Himmelsbürger frei sind, sind wir doch noch in dieser Welt als Gäste. Und wie verhalten wir uns als Gäste? Wenn du eingeladen bist, gehst du rein mit den dreckigen Füßen auf den Küchentisch rauf? Machst du nicht. Du achtest auch die Regeln von deinem Gastgeber. Und so sollen auch wir als Fremdlinge in dieser Welt die Regeln von unseren Gastgeber achten. Und das bedeutet uns eben auch zu unterordnen, wie das der Paulus zum Beispiel immer auch wieder gemacht hat. Sechstens, bei Befehlen, die gegen Gottes Wort sind, sind wir als Christen aufgefordert, nicht mitzumachen. Eine Grenze ziehen und sagen, da gehe ich nicht weiter. Und in dem Sinne sind wir aber dann auch bereit, Konsequenzen zu tragen dafür. Und zwar nicht irgendwie griesgrämig, sondern eben fröhlich zu tragen, wie das eben auch ein Paulus gemacht hat. Und in dem Sinn ist es ganz wichtig, wie, wenn wir von Widerstand lesen. Wenn wir diesen Stellen angehen, wo die Leute sich wieder gesetzt haben, sehen wir, dass das immer in einer ganz bestimmten Art passiert, nämlich mit ganz viel Weisheit und ganz viel Lauterheit. Und das ist ein ganz wichtiger Grundsatz. Widerstand hat immer auch mit Verstand zu tun. Widerstand ohne Verstand ist Dummheit. Widerstand mit Verstand kann nach Gottes Wille geschehen. Aber da ist eben immer wieder die Frage, ja, wie gehen wir denn mit Verstand um? Und der letzte Punkt, Punkt 7, das Zeugnis vom Evangelium ist unsere erste Priorität. Im Vertrauen, dass Gott auch mit der bösen Situation das Gutes wirken kann, leben wir und nehmen wir auch die Chancen in einer bösen Obrigkeit wahr. Der Paulus hat das gemacht, als er in Gefangenschaft war. Der hat dann die Chance wahrgenommen. Ich kann das Evangelium an Leute erzählen, wo ich sonst gar keine Möglichkeit hätte. Im Philipper 1,12 schreibt er da davor. Hey, ich will, dass alle wissen, dass das zum Guten dient hat. Das Böse, was wir erfahren, ist, weil jetzt Leute das Evangelium gehört haben, die es sonst nicht gehört haben. Und diesen Aspekt müssen wir auch immer im Hinterkopf haben. Es geht nicht um uns, sondern es geht um unser Zeugnis in dieser Welt. Wir sind nur Fremdling da. Aber wir haben den Auftrag als Fremdling in dieser Welt. Es gäbe jetzt noch ganz viel mehr Punkte und wenn ihr diesem Thema mal selber nachgeht, werdet ihr feststellen, dass es da noch viel zu herausarbeiten gäbe. Aber wir wollen es heute mal bei diesen Punkten lassen und wir wollen so einen Grundsatz definieren, ja, wie Unterordnung aussieht. Es bedeutet nicht, das Böse gut zu heissen. Unterordnung bedeutet nicht, das Böse gut zu heissen, sondern selbst unter dem Bösen noch das Gute zu wirken. Das ist Jesus, unser größtes Vorbild. Und Unterordnung bedeutet auch nicht Kadaver, sondern im Glauben zu leben, dass jede Obrigkeit am Ende Diener Gottes ist und unsere Funktion als Zeuge in dieser Welt wahrzunehmen. Unterordnung ist nicht Kadavergehorsam und das gilt in jeder Struktur, das gilt auch in der Familie, das gilt auch in der Ehe. Wenn der Ehemann irgendetwas befiehlt, was irgendwie gegen Gottes Wort geht, dann gehe ich da nicht mit. Wenn der Ehemann der Frau sagt, spring aus dem Fenster, dann springt sie hoffentlich nicht. Das ist nicht Unterordnung. Und das müssen wir richtig verstehen, was eben auch Unterordnung nicht ist. Und in einer Demokratie bedeutet das ganz konkret, uns auch mit unseren demokratischen Rechten unterzuordnen. Das bedeutet, dass wir als Christen abstimmen gehen. Dass wir als Christen unsere politischen Möglichkeiten in Anspruch nehmen. Dass wir zum Beispiel eben eine Initiative machen. Dass wir für unsere Politiker beten. Dass wir zum Beispiel auch unsere Politiker an ihren Auftrag erinnern, indem wir ihnen vielleicht mal einen Brief schreiben. Unterordnung in einer Demokratie bedeutet sich auch, an der Demokratie zu beteiligen. Weil das ist unser Auftrag als demokratische Bürger. Darum will ich dich fragen, ja, wann bist du das letzte Mal abstimmen? Wann hast du dich das letzte Mal deinen demokratischen Recht untergeordnet? Die wahrgenommen? Es braucht manchmal etwas Überwindung, die Wahlkuvert aufzumachen. Aber es ist eigentlich genau ein Punkt, wo eben Unterordnung auch anfängt. Und das ist ein Privileg, das der Paulus nur hat können davon träumen konnte. Der hat das ja nicht gehabt, aber wir haben das heute. Und jetzt fügt der Paulus in den Versen 6 bis 7 noch weitere Punkte an, wie Unterordnung praktisch aussehen kann. Leset Verse 6 und 7. Deshalb zahlt ihr ja auch Steuern, denn sie sind Gottes Diener, die eben dazu beständig tätig sind. So gebt nun jedermann, was ihr schuldig seid. Steuern, dem die Steuer, Zoll, dem der Zoll, Furcht, dem die Furcht, Ehre, dem die Ehre gebührt. Die jetzt von Paulus angeführten Aufforderungen lassen sich eigentlich in zwei einfache Kategorien einteilen. Nein. In äußere und innere Haltungen gegenüber der Obrigkeit. Und wir schauen zuerst die äußere Haltung an. Die äußere Haltung, das zeigt sich im Steuern und Zoll zahlen. Steuern, das sind eigentlich die direkten Kopfsteuern gewesen. Die haben im Römischen Reich etwa 1% von dem Einkommen betroffen. Und Zoll, das ist alles indirekte gemeint damit. Zum Beispiel Mehrwertsteuern, Gebühren, Wegabgaben oder was auch sonst noch so anfällt. Und da kommt etwas aus. Die Obrigkeit trägt nicht nur Schwert zum Rächen vom Bösen, sondern es hat durchaus auch regulierende Autorität im wirtschaftlichen Bereich oder auch anderen Bereichen. Denn durch Zölle und Gebühren, da sind ja wirtschaftliche Regulierungen gemacht worden. Also die Obrigkeit hat eben mehr als nur das Schwert als legitimes Einsatzmittel. Und wenn wir jetzt im Römischen Reich schauen, das ist Steuern schon immer ein bisschen so ein umkämpftes Thema gewesen, wie das auch heute ist. Und 58 nach Christus hat es einen Steueraufstand gegeben. Eine Steuerrevolte unter dem Kaiser Nero, also ein paar Jahre, nachdem der Paulus den Römerbrief geschrieben hat. Und das hat vorher schon sehr gedampft. Also die Leute haben nicht gerne Steuern gezahlt, wie heute auch. Ich soll jetzt aufstecken. Also ich natürlich schon. Also. Und da haben die Christen einen Unterschied gemacht. Die Christen haben ihre Steuern freudig gezahlt. Oder vielleicht manchmal nicht ganz so freudig, aber sie haben sie gezahlt. Sie haben nicht einen Aufstand gemacht. Und das kommt auch raus, wenn Jesus sagt, gebt dem Kaiser, was dem Kaiser gehört. Und wir müssen uns fragen, ja, warum ist jetzt das Steuern zahlen so ein grosses Thema für uns Christen? Warum braucht der Paulus jetzt gerade das Beispiel da? Und die Antwort ist, weil wir im Steuerzahlen die Obrigkeit anerkennen. Es ist ein sichtbares Zeichen von der Unterordnung. Im Steuerzahlen akzeptieren wir die Obrigkeit. Sonst würden wir die Steuern nicht zahlen. Und das gilt nicht nur für die weltliche Steuer, sondern das gilt auch für die geistliche Abgabe, für den Zehnten. Wir zahlen den Zehnten ja nicht irgendwo in ein Vereinskessel in irgendwo Küngelizüchterverein in Wichtrach, sondern wir investieren ins Reich Gottes. Und damit zeigen wir auch, dass wir uns als Teil von dem Reich Gottes verstehen. Sonst würden wir den Zehnten ja nicht geben. Ja, wenn ich nichts mit dem Reich Gottes am Hut habe, warum soll ich dann den Zehnten zahlen? Aber wenn ich den Zehnten zahle, sage ich damit auch, hey, ich gehöre dazu und ich beteilige mich daran. Und das Gleiche auch mit den Steuern. Im Steuern zahlen und im Zehnten zahlen zeigen wir eigentlich sichtbar, dass wir uns unterordnen und dass wir dazugehören. In dem Land, wo ich die Staatsbürgerschaft habe, in dem Land zahle ich auch die Steuern. Das ist irgendwie selbstverständlich. Macht auch Sinn. Und darum wollen wir als Christen das auch machen. Ohne Betrug und ohne irgendwelche komischen Geschäfte. Als gutes Zeugnis von der Unterordnung. Darum will ich dich fragen, wie zahlst du deine Steuern? Wie zahlst du vielleicht auch deine Zehnten? Mit Zähneknirschen? Mit möglichst viel Betrug und irgendwelchen komischen Abzügen, die doch nicht ganz so möglich wären, aber wenn die Steuerbehörde das nicht genau kontrolliert, geht es dann gleich durch? Oder zahlst du die Steuern im Bewusstsein als Zeichen von der Unterordnung? Und vielleicht muss da eine Herzensänderung passieren. Vielleicht musst du da Römer 13 in dein Leben sprechen lassen, ganz praktisch. Und etwas verändern in deiner Haltung. Neben der äußeren Aufforderung fügt der Paulus jetzt aber noch zwei innere Aufforderungen an. Aufforderungen, die unsere Haltung und unser Herz betreffen. Und das erste ist Furcht oder auch Respekt. Und im Titus 3, 1 bis 2 erinnert der Paulus den Titus daran, die Obrigkeit nicht nur zu gehorchen, sondern auch nicht zu verlästern. Titus 3, 1 bis 2 lesen wir, erinnere sie, dass sie sich den Regierenden und Obrigkeiten unterordnen und gehorsam sind, zu jedem guten Werk bereit. Dass sie niemals verlästern, nicht streitsüchtig sind, sondern gütig, indem sie allen Menschen gegenüber alle Sanftmut erweisen. Also Römer 13 ist nicht irgendwie ein Irrtum von Paulus, den er nachher wieder vergessen hat, sondern das kommt tatsächlich auch in anderen Briefen raus, diese Aufforderungen. Weil die Obrigkeit Gottes Dienerin ist, ist Respekt nötig. Respektieren wir sie. Nicht nur ihre Gesetze, sondern auch sie selber als Gefäß. Und in diesem Respekt sind wir eben auch wieder ein Zeugnis für die Welt. Und dabei ist Sanftmut Grundlage von diesem Respekt. Nicht nur gegenüber der Obrigkeit, sondern gegenüber allen Bürgern und Menschen. Hat also eigentlich keinen Platz. Wie sieht unser Respekt aus? Wie reden und denken wir von unserer Obrigkeit? Wie haben wir über unsere Obrigkeit vielleicht die letzten 2,5 Jahre geredet und gedacht? Sind wir da respektvoll damit umgegangen? Haben wir den Respekt erwiesen, wo eigentlich Gottes Dienerin zustehen würde? Und wie sieht unser Respekt aus in den anderen Strukturen, die Gott eingesetzt hat? Wie sieht unser Respekt aus in der Gemeinde? Gegenüber den Dienern Gottes, gegenüber dem Ältestenrat, gegenüber den Leiter oder anderen Personen. Wie sieht unser Respekt in der Familie aus? Gegenüber meinem Ehemann, gegenüber meiner Ehefrau, gegenüber meinen Kindern. Wie sieht mein Respekt aus gegenüber meinen Eltern? Wie sieht dein Herz aus, wenn du mit der Obrigkeit konfrontiert wirst? Als Christ sind wir aufgefordert, respektvoll voneinander zu reden und nicht zu lästern. Und lästern ist ein Thema, das man so gern macht, das so einfach fällt. Wenn man gar kein anderes Gesprächsthema hat, ist es einfachste, mal über eine Person anfangen zu lästern. Und da ist man sicher im Gespräch. Aber genau das sollen wir eben nicht machen. Es ist so einfach. Mal über den Bundesrat anfangen zu lästern, dann ist man sofort im Gespräch mit den Leuten. Aber ist es ein sinnvolles Gespräch? Ist es ein respektvolles Gespräch? Ist es ein Gespräch zu Gottes Ehre? Der letzte Punkt bezieht sich genau eben auch auf Ehre. Und eigentlich müsste man jetzt sagen, Gott allein gehört doch Ehre. Paulus, was schreibst du da? Das ist doch blasphemisch, was du da erwartest, dass wir der Obrigkeit Ehre entgegenbringen. Das gebührt ja nur Gott. Und da ist ganz wichtig, dass wir Ehre da richtig verstehen. Nämlich nicht als Verehrung, sondern als Anerkennung. Wenn wir jemandem Ehre entgegenbringen, dann erkennen wir die Funktion an. Wir anerkennen die Obrigkeitsstruktur als von Gott gewollte und gutgebene Struktur. Wir anerkennen, dass für den Zustand dieser gefallenen Welt besser ist, selbst eine schlechte Obrigkeit zu haben, als gar keine. Wir ehren die Obrigkeit, aber wir verehren sie nicht. Denn Christus allein ist Herr. Wir ehren also eine böse Obrigkeit nicht wegen ihrer selbst, sondern weil sie Gottes Dienerin ist und Gott auch mit ihr einen Plan verfolgt. Und da ist uns der David wieder so ein wunderbares Beispiel, aber auch ein herausforderndes Beispiel. Wenn der David den Tod vom Saul erfahren hat, wäre unsere Reaktion wahrscheinlich jetzt ein grosses Freudenfest und Jubel. Endlich weg. Wie reagiert der David? Reagiert, indem er ein Trauerlied dichtet. Der macht sich tatsächlich ein Trauerlied auf den Saul, der ihn verfolgt hat und ihm so viel Mühe und Not im Leben beschert hat. Macht er sich Mühe, um ein Trauerlied über ihn anzustimmen. Und warum macht er das? Und da ist der David eine Herausforderung für uns. Warum macht der David das? Weil der David eine Herzenshaltung hat. Eine Herzenshaltung, die unserem menschlichen Impuls entgegenspricht. Wenn ich die Stelle am X lese, wenn der David da ein Loblied auf den Saul anstimmt, dann denke ich mir manchmal, David, wie kannst du nur? Dir andacht. Und nachher kommt eben raus, warum der David das macht. Weil der David zutiefst davon überzeugt ist, dass selbst der Saul ein Diener Gottes war. Dass der Saul, der, der ihn so viel Ungerechtigkeit verfolgt und Hass und Mordversuche entgegengebracht hat, auch ein Werkzeug Gottes war. Wir sehen also, dass Römer 13 uns nicht einfach so in Ruhe lassen will, sondern viel von uns fordert. Und eigentlich überfordert uns die wenigen Verse da total. Und darum ist es so wichtig, dass Römer 13 nicht mit dem Vers 7 aufhört, sondern der Vers 8 einen Übergang bildet zum nächsten Teil. Seid niemandem etwas schuldig, außer dass ihr einander liebt. Denn wer den anderen liebt, hat das Gesetz erfüllt. Der Vers 8 bietet den fließenden Übergang, aber gleichzeitig auch den Abschluss vom Römer 1 bis 7. Am Ende steht nämlich eine grosse Schuld, eine Schuld, die wir nie ganz abtragen können, nämlich die Schuld der Liebe. Nicht nur die Liebe gegenüber Gott, sondern gegenüber unseren Mitmenschen. Nicht nur gegenüber der Obrigkeit, sondern auch gegenüber allen Menschen. Und das ist zum Schluss eine ganz wichtige Aufforderung, die der Paulus da macht. Denn die Unterordnung unter die Obrigkeit befreit uns nicht von der grösseren Schuld, nämlich der Schuld der Liebe. Und in der Aufforderung finden wir darum auch eine wichtige Grenzlinie, wo die Unterordnung aufhört. Dann nämlich, wenn unsere Unterordnung zu Hass führt. Und als Beispiel ist da zum Beispiel das Nazireich zu sehen, wo die Obrigkeit befohlen hat, die Juden zu hinrichten, die Juden zu hassen. Und da sehen wir, da führt nicht mehr zu Liebe. Da sehen wir, da ist Unterordnung nicht mehr möglich, weil das grössere Gebot von der Liebe nicht mehr erfüllt wird. Weil die Liebe zum Nächsten verhindert wird. Und heute ist das zum Beispiel ganz praktisch in unserem Land in der Abtreibungsfrage zu sehen, wo wir das Leben der Kinder weniger lieben als unsere eigenen Ansprüche. Und Kinder tagtäglich gemordet werden. Und wo es nicht mitmachen, harte Konsequenzen kann haben für uns. Aber als Himmelsbürger sind wir bereit, diese Konsequenzen auf uns zu nehmen. Wie wir das Böse nur durchs Gute überwinden können. Wie wir das Böse nur durchs Gute überwinden können, was sich in der Liebe zeigt. Als Christen stehen wir also in einer gewaltigen Spannung in dieser Welt. In einer Spannung sowohl der Obrigkeit zu lieben, als auch unsere Mitmenschen. Aber vor allem auch in dieser Spannung, Gott zu lieben, mit unserem ganzen Sein, Denken und Handeln. Und die Spannung ist nicht einfach aufzulösen. Und wir müssen die Spannung als Christen aushalten. Und darum ist es so wichtig, uns immer wieder zu prüfen, unser Handeln immer wieder zu prüfen. Führt das zu Hass gegenüber anderen oder zu Liebe gegenüber den Mitmenschen? Als Christen sind wir aufgefordert, dass all unser Handeln ein Zeugnis ist. Denn aus dem Grund hat uns Gott überhaupt noch in dieser Welt gelassen. Gott hätte uns nach der Bekehrung auch einfach wegnehmen können in sein Himmelsreich und alles wäre gut. Aber er hat es nicht gemacht, weil er einen Auftrag für uns hat in dieser schlechten und bösen Welt. Und diesen Auftrag müssen wir warnen bis zur letzten Sekunde. Wir haben kein Recht, den Auftrag irgendwie ein bisschen vorher zu beenden. Unter dem Auftrag muss unser Verhalten in dieser Welt geprüft werden. Und wegen dem Zeugnis haben viele Christen gelitten, haben viele Christen den Tod erlitten. Die ersten Christen, die sind in die Arena von den wilden Tiergerufen geführt worden, wegen dem Zeugnis. Und was haben sie in der Arena gemacht? Sie sind niedergeknüttelt und sie haben noch gebetet für ihre Mörder. Wo sind wir bereit, in die Arena zu gehen für unser Zeugnis? Wo sind wir bereit, das Zeugnis selbst im Angesicht vom Tod noch zu leben? Wo sind wir bereit, die Schwierigkeit auf uns zu nehmen, um Christi willen? Es ist nicht einfach, aber es ist möglich. Und es ist nur möglich aus der Gnade, die Jesus Christus uns jeden Tag wieder schenkt. Und darum führt es uns zum Schluss zur Lösung. Wie können wir mit dieser Spannung leben? Wie können wir mit dieser Spannung umgehen? Und es gibt nur eine richtige Antwort. Nämlich allein, indem wir Jesus nachfolgen. Allein, indem wir Jesus konsequent und klar nachfolgen. Kein Abstrich machen bei seinem Wort. Er hat unter einer absolut tyrannischen Obrigkeit, sowohl auf politischer als auch auf geistlicher Ebene, immer noch Gottes Wille absolut gelebt. Er hat immer noch geliebt bis zum letzten Atemzug. Und darum müssen wir uns immer wieder zurück zu dieser ersten Liebe gegenüber Jesus Christus zuwenden. Ihn immer wieder als Beispiel nehmen, wenn das in Philipper 2, 5 bis 8 steht. Denn ihr sollt so gesinnt sein, wie es Christus Jesus auch war. Der, als er in der Gestalt Gottes war, es nicht wie ein Raub festhielt, Gott gleich zu sein, sondern er entäußerte sich selbst, nahm die Gestalt eines Knechtes an und wurde wie die Menschen. Er ist fremd, wurde auf dieser Welt, als Schöpfer von dieser Welt. Das können wir uns gar nicht vorstellen. Und in seinem äußeren Erscheinung als ein Mensch erfunden, erniedrigte er sich selbst und wurde gehorsam bis zum Tod. Ja, bis zum Tod am Kreuz. Jesus Christus hat uns vorgelebt, was Römer 13 praktisch bedeutet. Jesus Christus, der Schöpfer von Himmel und Erde, der Herr über allen Obrigkeiten, ist in die Sünde durchdrungene Welt gekommen. Er hat für uns Unterdrückung, Leid, Anfeindung und Tod auf sich genommen und trotzdem hat er bis zum Ende konsequent den Willen vom Vater da. Konsequent geliebt. Lass also am Ende von dieser schwierigen Stelle auf den schauen, den sie vollkommen erfüllt hat. Der, der alles Recht hatte, zu rebellieren. Alles Recht hatte, die Obrigkeit zu zerstören. Aber es aus Liebe zum Glück nicht da hat. Was für eine gewaltige Gnade, wo wir nur staunen und voller Dankbarkeit im Glauben annehmen dürfen. Nur in dieser Sicht können wir Römer 13 für uns selber als Lebensanleitung nehmen. Nur in dieser Sicht macht Römer 13 für uns überhaupt Sinn. Und darum wollen wir auf Jesus Christus schauen, unseren wahren König, der König, und selbst über der schlimmsten Obrigkeit noch Macht hat. Und ihm in dem Blick, dem die größte Furcht und Ärger, die sie absolut verdient hat. Unserem Herr und Retter Jesus Christus. Amen. Ich will noch beten. Ja, Jesus Christus, wir danken dir, dass du uns vorgelebt hast, wie Römer 13 praktisch aussieht. Herr, und du siehst die Spannung, wo wir tagtäglich drinstehen, die Spannung zwischen dich lieben, die Obrigkeit lieben und Menschen lieben. Die Spannung, wo ist die Grenze von der Unterordnung? Herr, und wir bitten dich, dass du uns lehrst, in dieser Liebe die Spannung auszuhalten. Dass du uns lehrst, in dieser Demut vor dir und deinem Wort mit unseren Mitmenschen umzugehen, ein Zeugnis zu sein. Und dass du uns immer wieder auch die Kraft gibst, die Liebe gibst, um das zu erfüllen, was dein Wort sagt. Weil die Liebe die Erfüllung vom Gesetz ist. Herr, und so bitten wir dich, dass du uns gerade in dieser Woche zeigst, wo wir unser Leben auch ändern müssen. Wo wir unsere Einstellung ändern müssen. Und wo wir die Liebe von dir neu brauchen. Amen.